Medizin und Gesundheit mit Universitätsprofessor Dr. Manfred Götz.
Schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Sie haben es gerade gehört, wir wollen uns heute mit den wichtigsten Erkrankungen des Innenohrs beschäftigen, mit den Erkrankungen Tinnitus, Hörsturz und dem Morbus Minier. Diese Erkrankungen des Innenohrs haben mehrere Gemeinsamkeiten. Erstens, und ich glaube, das ist fast das Wichtigste, der Leidensdruck betroffener Personen kann ganz außerordentlich hoch sein. Zweitens, in der Mehrzahl der Fälle sind die Ursachen nicht klar. Und drittens, leider muss man zugeben, dass wir im Augenblick nur eingeschränkte therapeutische Möglichkeiten zur Verfügung haben. Vom Tinnitus, und darunter versteht man, wir gehen darauf noch im Detail ein, Ohrgeräusche, Klingeln, Rauschen, Pochen, Pfeifen, sind in Österreich nach Angaben der österreichischen Tinnitusliga mehrere hunderttausend Menschen hierzulande stark beeinträchtigt. Bei einem Hörsturz kommt es zu einem Totalausfall des Hörvermögens bzw. auch von bestimmten Teilen des Frequenzspektrums. Und letztlich beim Morbus Meniere kommt es zu plötzlichen Drehschwindelanfällen, zu einem einseitigen Hörverlust und zum Tinnitus, also eine ganz besonders unangenehme Kombination. Diese Erkrankungen stellen naturgemäß Betroffene und Ärzte vor viele Fragen. Welche Rollen spielt dabei zum Beispiel der Stress? Welche Therapien, welche Behandlungen sind für die jeweilige individuelle Situation empfehlenswert? Welche Maßnahmen kann man anbieten, wenn das Ganze chronisch geworden ist oder chronisch wird? Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Zunächst Herrn Dr. Christoph Arnoldner. Er ist Leiter der Tinnitusambulanz an der Universitäts-HNO-Klinik im Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Und als Nichtmedizinerin, und wir werden darauf gleich zu sprechen kommen, Frau Universitätsprofessor Dorit Führer-Pawikowski. Sie unterrichtet Flöte an der Wiener Musikuniversität im 3. Wiener Gemeindebezirk. Und sie ist eine Betroffene, und das macht ihre Problematik so besonders interessant für uns. Sie leidet an Tinnitus und an Hyperakusis. Und damit darf ich gleich medias in res gehen. Frau Professor Führer-Pawikowski, wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie Ihre Hörveränderung erlebt? Was war denn da am Anfang?
Also ich muss damit beginnen, ich unterrichte und spiele Flöte seit etwas mehr als 30 Jahren. Und mir war schon vor längerer Zeit klar, dass ich unter einer ziemlichen Hochton-Dauerbeschallung stehe. Und vor knapp 20 Jahren hat mir das auch mal ein Hörtest bestätigt. Ich hatte aber nicht weiter Beschwerden. Und vor 3 Jahren ist zum ersten Mal ein sehr störendes Ohrgeräusch aufgetreten, weshalb ich zur HNO-Ärztin gegangen bin. Die Behandlung war einmal durchblutungsfördernd mit Tabletten und mit Akupunktur. Da hat sich nicht besonders viel verändert. Ich habe dann auch in der Folge ein Gerät ausprobiert, das jetzt viel beworben wird, das man 4 Monate trägt und mit elektromagnetischen Schwingungen auf die Ohren wirken soll. Ich habe Osteopathie ausprobiert und das Ohrgeräusch hat sich nicht besonders verändert. Und in der Folge ist parallel dazu eine ziemlich störende und wirklich quälende Überempfindlichkeit dazugekommen. Das heißt, die Ausübung meines Berufs war eigentlich immer mehr mit Schmerzen verbunden. Und wenn man das Ohr als Berufswerkzeug braucht, fängt man natürlich auch an zu überlegen, wie lange kann ich das noch oder muss ich mir was anderes überlegen oder welche Möglichkeiten gibt es, um da rauszukommen?
Ja, wir gehen auf Details da noch ein und Sie haben ja schon eine ganze Reihe von Behandlungsmöglichkeiten angesprochen. Dieses Wort Hyperakusis, Herr Dr. Arnoldner, was bedeutet denn das?
Unter Hyperakusis wird eine Geräuschüberempfindlichkeit verstanden. Das heißt, Geräusche des Alltags wie etwa Verkehrslärm, das Geschrei von Kindern, Geschirrklimpern wird als übermäßig störend empfunden. Das ist ein Symptom, das oft einhergeht mit Tinnitus. Nach unserer Erfahrung haben fast 70% der Tinnitus-Patienten leiden in ihrer Tinnitus-Karriere, wenn man so sagen möchte, zumindest einmal unter dem Leiden der Geräuschüberempfindlichkeit.
Mhm. Frau Professor, Ihre Umwelt hat darauf verständnisvoll reagiert, hat Sie ein wenig in Schutz genommen und entlastet oder war das etwas, wo man gesagt hat, mein Gott, nicht so empfindlich sein und wird schon werden? Wie haben Sie es erlebt?
Also in der breiten Allgemeinheit stößt man sehr wenig auf Verständnis, muss ich sagen, eher auf Befremden, oder man wird ein bisschen belächelt, oder dass die Beschwerden werden mitunter bagatellisiert. Man muss auch dazu sagen, dass wir in unseren Unterrichtsräumen nicht überall akustisch optimale Verhältnisse haben und dass man dann zumindest das in einem einigermaßen raschen Zeitraum erreichen kann. Ein akustisch angenehmes Arbeitsfeld, das ist durchaus nicht selbstverständlich. Also da habe ich schon auch sehr mühsame Prozesse erlebt oder bin gegen viele Mauern gelaufen. Ja.
Herr Dr. Arnold, das Innenohr, das war so ein Thema, das wir schon ein wenig angerissen haben. Was kann das Innenohr? Wozu ist das gut? Was tut das?
Ja, das Innenohr ist im Prinzip ein höchst komplexer Baustein unseres Körpers. Was passiert im Innenohr? Es wird eine mechanische Schwingung, der akustische Schall, zunächst über das Mittelohr ans Innenohr geleitet. Und im Innenohr findet dieser Transduktionsprozess statt, das heißt, eine mechanische Schwingung wird über Auslenkung der Dektorialmembran, der Basilarmembranen im Innenohr schließlich über die äußeren Haarzellen sowie die inneren Haarzellen in einen elektrischen Impuls umgewandelt, und dieser wird schließlich über den Hörnerv an das Gehirn übermittelt, sodass schließlich ein Höreindruck entsteht.
Und wenn ich da einhaken darf, weiß man jetzt, wo der Defekt liegt bei den drei Erkrankungen, die wir hier kurz besprechen wollen? Wo ist denn da die Störung lokalisiert?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir heute über die genauen pathophysiologischen Zustände und Mechanismen, die zu diesen Innenohrerkrankungen führen, nur sehr wenig wissen. Gerade was den Tinnitus anbelangt, ist es so, dass das ein Tinnitus sowohl im äußeren Ohr, im Mittelohr wie im Innenohr, schließlich auch im Gehirn entstehen kann und wir allerdings nur in etwa 1% der Fälle tatsächlich die ursächlichen Stelle finden können und tatsächlich eine kausale Therapie einleiten können.
Hier wurde bereits angerissen das Thema Lärm, Lärmbelastung. Ist das für das Innenohr wirklich ein Problem, diese konstante Lärmexposition, oder bilden wir uns das nur ein oder leben wir eher mit einem erhobenen Finger hier? Wie sehen Sie das, Herr Dr. Arnold?
Nein, das ist auch bewiesen. Die Welt wird lauter. Jedes Jahr werden Umweltgeräusche gemessen und man kann tatsächlich feststellen, dass unsere Umwelt um uns lauter wird. Dementsprechend sind die Erkrankungen, die durch Lärmschäden verursacht werden, wie etwa Innenohrschwerhörigkeit oder Tinnitus, ein in zunehmender Zahl auftretendes Krankheitsgut.
Frau Professor Führer, Sie sind laufend mit, Verzeihung, Lärm zusammen in Form der Musik. Ist das dann quasi eine, wenn Sie wollen, Berufserkrankungsmöglichkeit? Ist das schon einmal angedacht worden?
Das ist schon vor sehr langer Zeit schon angedacht worden, soweit ich weiß, vor fast 40 Jahren schon zum ersten Mal. Also da habe ich zufällig noch eine alte Studie zu Hause. Da gab es schon Messungen in Wiener Orchestern, dass also da gewaltige Dezibelzahlen den Leuten um die Ohren fliegen, und zwar durchaus auch über längere Zeiträume. Und man weiß ja auch heutzutage, dass das Ohr sich zwar regenerieren kann in einem gewissen Ausmaß, aber wenn die Lärmbelastung zu lang andauert und zu hoch ist, dann werden einfach gewisse Frequenzen, ich sage das jetzt immer mal so landläufig, einfach niedergemäht. Und also ich sehe das bei meinem Zustandsbild so, das hat mir auch mein Arzt bestätigt, er hat mir wirklich wörtlich gesagt, Sie leiden an einem Prototyp einer Lärmschwerhörigkeit. Mhm.
Wir gehen gleich auf dieses Thema noch ein bisschen ein. Ich darf wie immer unsere Hörerinnen und Hörer einladen, uns kostenfrei aus ganz Österreich anzurufen. 0800 22 69 79. Ich darf das auch, Verzeihung, wiederholen. 0800 22 69 79. Erkrankungen des Innenohrs, unser heutiges Thema. Tinnitus, der Hörsturz und der Morbus Meniere. Bleiben wir ein bisschen vielleicht bei einer ganz konkreten Erkrankung, nämlich dem eingangs schon besprochenen Morbus Meniere. Und wir haben gesagt, hier kommt es zu Schwindelanfällen, hier kommt es zu Hörstörungen. Das ist offenbar, Herr Dr. Arnold, das Charakteristische, wie sich sowas ganz plötzlich anbahnen kann.
Das ist richtig. Beim Morbus Meniere verstehen wir einen Symptomenkomplex bestehend aus der Trias Tinnitus, Hörminderung, oft eine wechselnde Hörminderung, zusammen mit attackenweise auftretendem Drehschwindel. Auch bei dieser Erkrankung, so wie bei den anderen Erkrankungen, die wir heute genannt haben, wissen wir nicht genau, was tatsächlich dieser Erkrankung zugrunde liegt. Vermutet wird, dass beim Morbus Meniere zu viel an Endolymphe, das heißt zu viel an der Flüssigkeit, die das Innenohr auskleidet, produziert wird.
Und die Behandlung geht in welche Richtung?
Die Behandlung, auch das ist ein viel diskutiertes Thema. Die Behandlung geht primär in eine symptomatische Therapie, das heißt in die akute Behandlung des stattgefundenen Meniere-Anfalls, sei es durch Medikamente, die die Durchblutung fördern, Medikamente, die den Schwindel reduzieren oder auch Medikamente, die die unangenehmen Begleitsymptome wie die starke Übelkeit, das Erbrechen reduzieren. Langfristig sollten konservative Therapiemaßnahmen keinen Erfolg bringen, sprich medikamentöse Therapien keinen Erfolg bringen, kann überlegt werden, ob in speziellen Fällen eine chirurgische Therapie dem Patienten Erleichterung bringt.
Chirurgische Therapie im Innenohr?
Im Innenohr bzw. Die Räume, die das Innenohr auskleiden, dass man hier Zugänge schafft, um eine Ausbreitung der Innenohrräume zu ermöglichen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist für die Diagnose dieses Morbus Meniere einfach die genaue klinische Beschreibung eigentlich schon das Umfassende? Oder braucht es darüber hinaus noch irgendwo intensivere diagnostische Maßnahmen?
Das ist vollkommen richtig. Die Anamnese, die gezielte Befragung des Patienten führt schon oft zu dem richtigen Schluss. Gerade bei Schwindel muss man auch bedenken, dass das ein Symptom ist, das durch verschiedene Störungen verursacht werden kann. Das sind nicht nur Störungen im HNO-Bereich, sondern auch internistische Probleme oder neurologische Probleme. Und wie gesagt, oft führt bereits die genaue Befragung des Patienten hier zur richtigen Diagnosestellung. Unterstützt wird eine Vermutung des Morbus Meniere durch eine genaue HNO-ärztliche Untersuchung zusammen mit Hörtests und eventuell elektrophysiologischen Untersuchungen.
Wir haben eine Reihe von Hörerinnen bereits in der Leitung. Frau Urdl, bitte bleiben Sie in der Leitung, wir nehmen Sie gleich dran. Ich glaube nur, dass die Frau Kolschert eine Frage hat, die zum Meniere geht. Frau Kolschert, hören Sie uns?
Ja.
Bitte, sind Sie so lieb.
Ja, ich wollte Ihnen nur kurz berichten, ich war selbst eine Betroffene von Morbus Meniere. Das hat mich aus heiterem Himmel überfallen, plötzlich. Ich habe nie irgendwelche Ohrenbeschwerden gehabt. Es hat dann ein zweijähriger Leidensweg begonnen. Ich bin natürlich zuallererst zum HNO-Arzt gegangen. Der hat die Möglichkeit, dass das Morbus Meniere sein könnte, nicht in Betracht gezogen, obwohl ich ihm erzählt habe von dem Drehschwindel, von diesen plötzlichen heftigen Attacken, von der Übelkeit etc. Und so bin ich also halt dann vom praktischen Arzt zum Internisten bis zum Neurologen gewandert. Ich möchte dazu sagen, dass ich Schauspielerin bin und eben mich dann sehr beschäftigt habe mit dieser Krankheit. Und da ist gestanden, dass das keine lebensgefährliche Krankheit ist. Und ich bin trotzdem aber auch in lebensgefährliche Situationen gekommen, gerade auf der Bühne. Und irgendwann mal auf der Bühne ist es mir dann dermaßen schlecht gegangen, dass man mich in ein, Gott sei Dank, in ein gutes Ambulatorium geschickt hat. Und dort war der erste Arzt, der das diagnostiziert hat. Der hat mir diese Brille aufgesetzt und hat also festgestellt, dass das Morbus Meniere ist. Und ich bin dann noch weiter von Arzt zu Arzt gelaufen und habe gefragt, was man denn dagegen tun kann. Im AKH hat man mir gesagt, naja, eigentlich nichts. Die waren da ziemlich ratlos. Ich soll nicht viel trinken, hat es zuerst geheißen. Hat gesagt, nein, trinken Sie doch viel, weil das gesund ist. Und dann habe ich gelesen in einem Buch, dass es unter Umständen auch hormonelle dass es was Hormonelles sein kann, und das hat sich bei mir eigentlich bestätigt, weil bei mir diese Attacken so regelmäßig aufgetreten sind, immer so etwa eine Woche vor der Regelblutung, ganz heftig, und ich bin dann zu meiner Frauenärztin gegangen, die war auch ein bisschen ratlos und hat aber dann gesagt, sie gibt mir ein hormonausgleichendes Mittel. Und seitdem ich das genommen habe, waren die Attacken zwar sind noch zweimal aufgetreten, aber sehr viel schwächer, und dann waren sie weg.
Ja, sehr interessant. Herr Dr. Arnoldner, wie sehen Sie es?
Ja, zunächst vielen Dank für den Anruf, Frau Kotschel. Sie haben das sehr schön dargestellt, nämlich dieser attackenweise auftretende Drehschwindel, dass das nicht bei Ihnen zu einer langen Diagnosestellung geführt hat, ist etwas bedenklich. Prinzipiell der Einfluss der Hormone wird, wie bei vielen Krankheiten, auch beim Morbus Meniere diskutiert. Bis heute gibt es leider keine wirklich fundierten Studien, die diesen Einfluss bestätigen. Aber es ist doch nachvollziehbar, dass das bei Ihnen zusammenhing.
Mir drängt sich da die Frage auf, sind Meniere-Patienten gefährdet im Verkehr, beim Gehen, beim Überqueren der Straße, wenn so eine plötzliche Schwindelattacke kommt? Weiß man da genau Bescheid?
Prinzipiell sind diese Patienten tatsächlich gefährdet. Gott sei Dank muss man sagen, dass die meisten Meniere-Patienten schon im Vorhinein sozusagen einen Anfall kommen sehen oder zu spüren vermögen und dass sie dadurch schon verhaltensmäßig sich anpassen können. Aber prinzipiell muss man sagen, ja, Meniere-Patienten sind gefährdet, was den Verkehr und das alltägliche Leben betrifft.
Ich darf auch noch daran erinnern, dass wir ausführliche Informationen zu dieser Sendung auch unter der Internetadresse oe1.orf.at anbieten können. Und Sie haben darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, im Internet-Diskussionsforum Fragen zu stellen, die dann in die Sendung einfließen oder nach Sendungsende von den heutigen Gästen beantwortet werden. Wir verlassen den Morbus Meniere und machen einen Sprung zum Gehörsturz. Und da ergibt sich die Frage, erstens einmal an die Frau Professor, haben Sie seinerzeit so etwas Ähnliches wie so einen plötzlichen Hörverlust auch erlebt oder war das etwas, wo es ein allmählicher Beginn, aber ohne dramatisches Geschehen?
Ja, bei mir ist das ganz langsam und schleichend gekommen. Ich habe selbst überhaupt nie so etwas wie einen Gehörsturz erlebt, habe aber sehr wohl in meiner Kollegenschaft unter Musikerinnen und Musikern Berichte gehört, wo es sowas auch gegeben hat. Einer davon spielt dasselbe Instrument wie ich und die meisten Musiker, wo das eher dramatisch auftritt in Form von Hörsturz, sind also aus den Erzählungen, die ich weiß, hauptsächlich Schlagzeuger.
Gleich die Frage auch vielleicht. Frau Url, kommen Sie gleich rein, Sie warten schon so lange.
Ja,
bitte.
Danke, ja. Ja, da habe ich eben jetzt die Frage. Ich habe schon dreimal eigentlich einen Hörsturz gehabt. Zweimal habe ich ihn durch diese Infusionstherapie wegbekommen und einmal leider nicht, weil und dann mein linkes Ohr ist total geschädigt und ich habe einen ganz großen Hörverlust. Und das erzeugt bei mir eigentlich immer eine Beklemmung, weil jetzt zum Beispiel, ich habe das immer irgendwo im Frühjahr, wenn diese Wetterschwankungen so stark sind. Und der letzte war, jetzt habe ich vor 14 Tagen einen gehabt und der vorherige war vor 6 Jahren. Also es ist, bei mir hängt sehr stark mit Stress und Hochdruck zusammen. Aber ich weiß nie so genau, wo ich da wirklich ansetzen soll, weil das einfach schon bedrohlich ist und ich weiß auch wirklich nicht, wo man sich auf der Klinik, ich meine, ich war auf der Klinik, diese Zusammenhänge sind für die Klinik auch sehr schwer zu durchschauen, aber ich weiß nie genau, soll ich zum Neurologen mal doch gehen oder doch Herz-Kreislauf kontrollieren stärker, weil irgendwo etwas muss ja da der Grund sein, dass es bei mir immer wieder so verkrampfte Gefäße, ich habe diesen Morbus Renault auch. Aber es ist einfach unangenehm. Und dadurch, dass ein Ohr total geschädigt ist, habe ich jetzt halt schon Sorge um das zweite.
Ja, Herr Dr. Arnold, wie kann man die Frau Url beraten?
Naja, Sie hat es schon angesprochen, soll ich zum Neurologen gehen, soll ich zum Internisten gehen? Ein klares Ja. Ich hoffe, das ist schon geschehen. Man sollte gerade zu Beginn eines Innenohrproblems schwerwiegende, grundlegende Krankheiten ausschließen. Das können internistische Probleme sein wie neurologische Probleme. Ist das einmal ausgeschlossen, ist schon der Grundstein für eine erfolgreiche Behandlung der Patienten gelegt, weil ab diesem Zeitpunkt kann ich den Patienten beruhigen und ihm sagen, es ist zwar ein unangenehmes Problem, es ist ein ernstzunehmendes Problem, aber kein lebensbedrohliches Problem.
Aber trotzdem ergibt sich für mich die Frage Hörsturz, da ist für mich die Dramatik schon im Wort enthalten, muss ich sofort A, den Arzt aufsuchen und B, muss sofort etwas gemacht werden?
Ja, das ist auch ein viel diskutiertes Thema und es ist tatsächlich so, dass es sich bei einem Hörsturz, bei einer akuten Hörminderung, genauso wie bei einem akut auftretenden Tinnitus um einen medizinischen Eilfall handelt. Es handelt sich aber definitiv nicht um einen Notfall. Das heißt, man kann einen aufgeklärten Patienten ruhig auch dazu raten, mal einen Tag abzuwarten und erst innerhalb 48 Stunden schließlich sich einer etwaigen Therapie zu untergeben.
Von den Behandlungsmöglichkeiten, gibt es da eine, die ganz im Vordergrund steht, oder ist es eine Palette von Dingen, die angeboten werden können?
Ja, leider, wie schon anfangs besprochen, kennen wir die genauen pathophysiologischen Mechanismen, die zum Hörsturz oder zum Tinnitus führen, bis heute nicht. Und dementsprechend gibt es auch bis heute nicht eine Standardtherapie, mit der wir diese Probleme bekämpfen können. Wir wissen, dass bestimmte durchblutungsfördernde wie neurale Kodierung beeinflussende Medikamente einen positiven Einfluss auf diese Krankheiten haben. Leider sind wir in dem Dilemma bis heute zu wenig placebo-kontrollierte, doppelblind durchgeführte Studien zu haben, um so tatsächlich auf fundierte Ergebnisse zurückgreifen zu können.
Wir machen einen erneuten Sprung und sind jetzt beim Tinnitus gelandet. Und da darf ich nochmals Frau Professor Führer fragen, wie lebt sich's jetzt mit dem Tinnitus? Wie kommen Sie zurecht?
Ja, also ich bin seit etwas mehr als einem halben Jahr in guten ärztlichen Händen, wie ich finde und wie ich glaube. Vor allem war bei mir eben im Vordergrund diese sehr quälende Überempfindlichkeit. Dagegen bin ich jetzt in Behandlung, und zwar trage ich so kleine Geräte, die sehen aus wie Hörgeräte oder werden leider oft für Hörgeräte gehalten, sind aber keine, sondern es wird mir ein Breitbandrauschen zugespielt. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein weißes Rauschen, nur ist es etwas modifiziert auf meine Gehörkurve. Und das ist so etwas Ähnliches wie eine akustische Allergiebehandlung. Also die Ohren sollen mit der Zeit diese Überempfindlichkeit verlernen. Beziehungsweise man weiß ja heute, dass sich die meisten dieser Vorgänge im Gehirn abspielen, aber als Betroffene fühlt es sich trotzdem immer noch so an, als wäre es im Ohr. Und ich habe jetzt nach 5 Monaten, wo ich diese Geräte trage, jetzt schon wirklich eine so deutliche Besserung verspürt. Also ich bin jetzt mal überzeugt, das ist die richtige Behandlung. Es braucht einfach nur Geduld und eine möglichst gelassene Einstellung. Ich kann auch schon wieder wesentlich mehr Musik ertragen oder lautere Musik ertragen, ohne meine Ohren schützen zu müssen. Das tue ich jetzt nur noch in Extremfällen.
Sie und haben auch, vielleicht darf ich mit einbringen, Sie haben auch, glaube ich, gute Erfahrungen, wir haben das im Vorgespräch gesagt, mit einer Selbsthilfegruppe. Vielleicht sagen Sie ein Wort dazu und geben Sie uns bitte auch die Internetadresse an.
Ja, es gibt eine österreichweit sehr gut organisierte Selbsthilfegruppe, die Österreichische Tinnitusliga, mit ganz, ganz vielen regionalen Untergruppen. Man trifft sich regelmäßig. Die Wiener Gruppe trifft sich einmal im Monat und lädt jeweils einen Fachmann zu einem bestimmten Thema ein. Also es sind meistens HNO-Ärzte, aber auch Psychologen oder Physiotherapeutinnen. Auch eine Psychotherapeutin war schon mal eingeladen. Und vor allem ist es wichtig, dass man mit ebenfalls Betroffenen sprechen kann. Ich möchte jetzt gar nicht unbedingt das Wort Leidensgenossen verwenden, weil es einfach schön und wichtig wäre, wenn man von diesem Begriff Leiden langsam wenigstens wegkommt oder einfach versucht zu lernen, damit zu leben, damit umzugehen.
Ja, ich darf unterbrechen und den Herrn Fellinger bitten. Herr Fellinger?
Ja, grüß Gott.
Bitte.
Ich darf dazu beitragen, dass ich natürlich auch an Tinnitus gelitten habe in meiner 10-jährigen Tontechnikerkarriere, aber durch Meditation das gleichsam doch fast weggegangen ist. Also ich empfinde es jetzt als quasi eine Form von Beruhigung und Entspannung, die notwendig ist, und dann klingt das eigentlich wieder ab. Also ich erlebe das durchaus als reversiblen Prozess, weil man heute dazu tendiert, und man hört das ja sogar in der Stimme der Frau Universitätsprofessor, dass sie also in einem Leidensdruck steht, den sie ja nicht los wird von sich aus. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, sich von sich aus davon zu befreien, aber es ist durchaus so, dass ich der Überzeugung bin, der Bescheidenen, dass nur die Psyche wirksam ist.
Ja, vielleicht darf ich diese Frage an beide Experten hier gleich einmal weitergeben. Herr Dr. Anholt, nach Meditation ein erfolgversprechender Weg?
Ja, dazu ein klares Ja, und zwar beim chronischen Tinnitus. Dauert der Tinnitus bereits länger als ein Jahr, so kann man durch medikamentöse Mittel nur in den Ausnahmefällen tatsächlich eine Linderung erzeugen. Ziel muss es sein, bei Patienten, die seit über einem Jahr unter Tinnitus leiden, weniger ein vollständiges Wegkriegen des Geräusches zu erlangen, sondern vielmehr Wege zu finden, wie der Patient lernt, mit dem Geräusch umzugehen, negative Assoziationen auszuschalten und, so wie es der Anrufer gesagt hat, Wege zu finden, sich dabei vielleicht sogar zu entspannen.
Ja, Frau Professor Führer, eine kurze Stellungnahme. Was halten Sie von der Meditation?
Also ich muss dazu kurz was korrigierend sagen. Was der Herr in meiner Stimme hört, sind die Nachwirkungen einer schweren Verkühlung von vor zwei Wochen. Also ich fühle mich wirklich alles andere als leidend, schon überhaupt nicht psychisch. Ich habe natürlich, also auch im Zuge dieser, in der vielen Literatur, die ich vorher studiert habe und auch durch die Kontakte in der Selbsthilfegruppe erfahren und erlebt, dass alle Arten von Entspannungstechniken durchaus hilfreich und wirksam sein können. Also ein Herr in der Selbsthilfegruppe hat zum Beispiel nach jahrelangem Tinnitus erlebt, dass er eine fast vollkommene Befreiung durch Shiatsu-Massage erlangen konnte. Es gibt also jede Form autogenes Training, Muskelentspannung nach Jakobson kann alles hilfreich sein. Man darf nur, glaube ich, nicht sich von einer bestimmten Methode die Besserung oder die Heilung erwarten. Man muss einfach vieles ausprobieren.
Wir haben zwei Internetanfragen bereits vorliegen und die eine unter dem Thema Polis 7, und das ist eine Frage sicher primär für den Herrn Dr. Anholtner: Ist Tinnitus vererbbar? Also und vielleicht als zweiten Teil gleich, kann man etwas vermeiden, um dem Tinnitus vorzubeugen?
Also tatsächlich eine gewisse Prädisposition zum Tinnitus ist vererbbar. Tatsächlich leidet man unter Tinnitus, heißt das nicht zwangsweise, dass man, wenn man Kinder bekommt, dass auch diese dieses Problem haben müssen.
Und Vermeidung?
Vermeidung, ja, so wie bei allen Innenohrstörungen gibt es gewisse Verhaltensregeln, die man auch als Tinnitus und unter Tinnitus Leidender beachten sollte. Darunter steht selbstwendend der Versuch, eine starke Lärmexposition zu meiden. Bestimmte Medikamente sollte man nicht im Überfluss nehmen, bestimmte Antibiotika etwa. Oder auch Koffein sowie Tee in Übermengen sind beschrieben und können das Innenohr schädigen. Und das sollte man durchaus beachten.
Mhm. Und wir haben auch eine zweite Internetanfrage unter dem Stichwort Flokati. Und hier wird gesagt, ich habe zusehends Schwierigkeiten, einzelnen Stimmen zu folgen, sofern im Hintergrund eine relativ starke Lärmbelastung durch Stimmengewirr herrscht. Und die Frage endet dann: Diese Unterschiede zwischen den einzelnen Personen sind oft recht groß. Kann das etwas mit einem nicht erkannten Tinnitus zu tun haben? Fragezeichen.
Ja, also so wie der Herr das schildert, scheint das eher mit einem nicht erkannten Hörproblem, eventuell einer Hochtonschwerhörigkeit zusammenhängen. Den Tinnitus, glaube ich, den können alle meisten Patienten selbst feststellen. Man muss nur in einen ruhigen Raum gehen und versuchen, ob man Schallquellen wahrnimmt, die gar nicht reell existieren. Sollte das der Fall sein, so spricht man von Tinnitus.
Ja, jetzt frage ich die Frau Professor, medikamentös ist bei Ihnen schon etliches versucht worden, was den Tinnitus betrifft?
Etliches nicht, aber ein durchblutungsförderndes Medikament ist bei mir versucht worden.
Herr Dr. Anholtner, ist das ein richtiger Ansatz und gibt es nur eine Substanz oder gibt es hier wieder eine größere Möglichkeit der Palette und was gibt es darüber hinaus noch?
Ja, wie Sie schon sagen, es gibt tatsächlich eine ganze Palette an verschiedenen medikamentösen Therapien, die zum Einsatz kommen. Tatsache ist, dass nur im akuten bis subakuten Stadium, das heißt innerhalb des ersten Jahres, es tatsächlich erfolgversprechend oder sinnvoll ist, eine medikamentöse Therapie einzuleiten.
Und das, was die Frau Professor gesagt hat mit der Auslöschung oder mit der Neutralisierung des Lärmes, ist das ein international anerkannter Ansatz in der Behandlung?
Absolut, ja. Das kann bei länger dauerndem Tinnitus kann die Generation eines, so wie es bei der Frau Professor der Fall ist, eines Breitbandrauschens, der unterhalb der Tinnitus-Spitze liegt, kann dazu führen, dass der Tinnitus selbst in diesen Wirrwarr an Tönen, die angeboten werden, selbst der Tinnitus nicht mehr so stark wahrgenommen wird. Und das ist tatsächlich ein wirksames Instrument der chronischen Tinnitusbekämpfung.
Ja, was würden Sie als Fachmann sagen, ungewöhnliche Ohrgeräusche? Sofort zum HNO-Arzt, um etwas auszuschließen? Oder kann man ein bisschen zuwarten?
Also der Zeitrahmen liegt innerhalb von 48 Stunden, dann sollte man doch einen HNO-Arzt aufsuchen und prinzipiell auszuschließen, dass es sich um eine schwerwiegende Erkrankung handelt. Auch das kann in seltenen Fällen aber doch zutreffen.
Ja, ich sehe, wir haben den Herrn Schmidt noch zum Thema Hörsturz. Herr Schmidt,
ja?
Sind Sie noch da, bitte?
Ja, grüß Gott, da spricht Egon Schmidt, grüß Sie.
Sind Sie so lieb?
Ich habe vor 2 Monaten einen Gehörsturz gehabt mit Tinnitusgeräuschen als Beilage. Und jetzt wollte ich nur wissen, habe ich da noch eine Chance, das wegzubekommen? Ich war gleich nach dem Gehörsturz im AKH 10 Tage mit dem Tinnitin behandelt worden und habe anschließend noch alternativ versucht, mit Blutegel, Akupunktur, verschiedene Medikamente, durchblutungsfördernde Mittel wie das Ginkgo und Verschiedenstes, aber es ist bis jetzt kein Erfolg.
Ja, kurze Antwort. Herr Dr. Arnold, was sagen Sie?
Prinzipiell ist an eine Besserung noch zu denken. Man darf allerdings, so wie Sie das schildern, nicht den Fehler machen, sich von einer Hoffnungsanker zur nächsten, von einer Therapieform zur nächsten zu handeln. Aber innerhalb von 2 Monaten ist durchaus noch an eine Besserung zu denken. Und
es gibt ein paar Behandlungen, die immer wieder im Rahmen des Tinnitus angesprochen werden. Ich möchte 2 herausgreifen. Erstens Magnetfeld. Macht das Sinn, Herr Dr. Arnoldner?
Es gibt Erfahrungen zur Magnetfeldtherapie. Nur ist es so, dass bis heute tatsächlich kontrollierte Studien hierzu fehlen. Es ist immer schwierig, bei einzelnen nicht schulmedizinischen Therapien, die doch immer wieder auch Menschen helfen, diese tatsächlich jetzt schlecht zu reden oder zu verbieten. Erlaubt ist prinzipiell alles, so wie Frau Professor Führer bereits gesagt hat. Vorsicht ist dann geboten, wenn eine Therapie eine 100%ige Wirksamkeit verspricht, beziehungsweise eine Therapie mit sehr, sehr hohen Kosten für den Patienten verbunden ist.
Als 2. Therapie Sauerstoff im Überdruck, ist das zielführend?
Das kann im akuten Stadium eines Hörsturzes wie eines Tinnitus zielführend sein. Hierfür gilt Ähnliches wie zuletzt genannt.
Ja, jetzt frage ich die Frau Professor noch, chinesische Medizin, war das einmal ein Thema für Sie auch?
Ja, das ist durchaus noch immer ein Thema und vielleicht werde ich das in der nächsten Zeit mal ausprobieren. Nur ich habe für mich jetzt beschlossen, diese ganzen weiteren Dinge, die ich noch vor mir habe, langsam anzugehen, weil ich eigentlich eine deutliche Besserung spüre. Und weil ich einfach nicht zu viel auf einmal machen möchte. Mhm. Also wenn sich's mal ergibt und ich eine gute Adresse bekomme oder einfach, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann probiere ich das bestimmt auch aus.
Das heißt, Sie haben die chinesische Medizin noch vor sich, Akupunktur,
ja. Fragezeichen. Akupunktur wurde probiert. Ich muss dann sagen, es wurde wahrscheinlich frühzeitig abgebrochen nach 10 Sitzungen, aber ich konnte dann nicht mehr, weil ich durch die Pflegebedürftigkeit meiner Mutter in einem Zeitraum von sehr argem Stress war und mich dann um meine eigene Gesundheit nicht kümmern konnte. Und vielleicht hätte ich dann auch noch mal einen anderen Akupunkteur ausprobieren sollen.
Herr Dr. Arnoldner, Probleme im Halswirbelbereich, Zervikalsyndrome als Ursache für Tinnitus, ist das etwas, was man ausschließen sollte?
Das sollte man tatsächlich in der Abklärung des Tinnitus, auch des Hörsturzes, ausschließen. Wir wissen heute, dass es Zusammenhänge zwischen Halsmuskulatur, zwischen Halswirbelsäule, Kiefergelenk und auch Innenohr ergibt. Und dementsprechend sollte, falls das notwendig ist, eine entsprechende physikalische Therapie bzw. eine Therapie des Kiefergelenkes mit in die Tinnitus- und Hörsturzbehandlung einbezogen werden.
Wir haben noch den Herrn Sverdlov. Ganz kurz, wenn Sie sich fassen, Herr Sverdlov, bitte.
Ja, schönen guten Tag. Und zwar, die Frage wurde eigentlich eh schon mehr oder weniger von dem Doktor hier beantwortet. Es geht mir im Prinzip darum, ich kann durch Kieferbewegung und Halsbewegung den Ton verändern. Ich habe beidseitigen Tinnitus mit verschiedensten Tönen überlappend. Und ich war schon beim Orthopäden, ich war bei Physiotherapie, Osteopathie, leider ohne Chance. Nur ich kann immer wieder diesen Ton verändern. Mhm.
Herr Dr. Arnoldner.
Ja, ein ganz wichtiges Thema. Man spricht bei Ihrer Form des Tinnitus von einem sogenannten Myognathen-Tinnitus. Das heißt, Sie können durch aktive Bewegung des Unterkiefers, wie Sie geschildert haben, die Tinnitusfrequenz, die Intensität beeinflussen. Und ich würde Ihnen dringend raten, einen Kieferorthopäden aufzusuchen, wenn möglich einen, der mit dieser Problematik Erfahrung hat. Und es kann durch Aufbissschienen, die etwa bei Nacht getragen werden, tatsächlich eine Erleichterung in den meisten Fällen erzielt werden.
Wir kommen langsam aber sicher zum Schluss. Und ich würde Frau Professor Führer fragen, was würden Sie sich als Betroffene, als jemand, der das lange miterlebt hat, was würden Sie sich so wünschen für die Tinnitusgestaltung, für das Tinnitusbewusstsein? Gibt es da besondere Dinge, die Sie uns anbieten würden?
Ja, die gibt es durchaus. Also ich würde mir einfach wünschen, dass in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein gefördert werden könnte für überhaupt für das Vorhandensein von Ohrenerkrankungen. An einem Sehbehelf findet heutzutage kein Mensch mehr was, wenn man vor die Situation oder die Perspektive gestellt wird, man muss vielleicht mal ein Hörgerät tragen, dann sieht das schon für viele ganz anders aus oder man kommt ganz schnell mal in eine Ecke, wo man vielleicht nicht mehr so viel vollgenommen wird. Und das andere, also mein großes Credo, Prävention statt Heilung, also mehr zu achten auf, dass solche Dinge gar nicht entstehen. Also bei Musikern vor allem mehr Bewusstsein für Schonung des Gehörs, bevor es zu spät ist.
Ja. Herr Dr. Arnoldner, haben wir eine reale Chance, uns dem Lärm, wenn wir davon ausgehen, dass das ein Tinnitusförderer ist, uns zu entziehen in der Situation wie heute, eine Fahrt in der U-Bahn und die Musik schallt selbst aus gut abgedichteten Geräten heraus. Gibt es eine Chance?
Naja, die Chance gibt es natürlich, die ist zunehmend geringer. Aber wenn ich mich dem, was die Frau Professor gesagt hat, anschließen darf, ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass es diese Erkrankungen gibt, ein Bewusstsein zu schaffen, wodurch diese Erkrankungen gefördert werden, nämlich in vielen Fällen Lärm, ist sicher ein ganz wichtiges Anliegen. Gleichzeitig möchte ich aber dazu aufrufen, zu einer Entmystifizierung, wenn Sie so möchten, des Tinnitus beizutragen. Es ist ein ernstzunehmendes Problem, es ist ein sehr lästiges Problem, aber in vielen Fällen doch kein lebensbedrohliches Problem. Und
wie sehen Sie die wissenschaftliche Forschung in dem Bereich? Tut sich da was? Gibt es da Optionen und Hoffnungen?
Es tut sich tatsächlich sehr viel. Vor allem deswegen, weil wir bis heute keine Standardtherapie eben kennen. Zu wünschen ist auch hier, dass in Zukunft finanzielle Mittel weiter aufgebracht werden, um weiter die zugrunde liegenden Mechanismen aufklären zu können.
Wir sind damit am Ende unserer Sendung. Ich darf nochmals darauf hinweisen, dass Sie ausführliche Informationen unter oe1.orf.at nachlesen können und sich natürlich auch hier in die Diskussionen jeweils immer einschalten können. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Sendung. Zum Abschluss noch einige Hinweise auf die zahlreichen Serviceangebote. Bis 15.15 Uhr ist Dr. Christoph Arnoldner so freundlich, auf oe1.at noch Ihre Anfragen zu beantworten. Sie können auch, wie üblich, unter der Wiener Telefonnummer 1500 Kurzinformationen zum Sendungsthema abhören. Sollten Sie schriftliche Unterlagen wünschen, fordern Sie unsere kostenlose Infomappe an. Schreiben Sie bitte an den ORF, Redaktion Radio Dr. 1041 Wien, Kennwort heute Innenohrerkrankungen. Wir schicken die Infomappe gerne zu. Dieses Hörerservice wird durch die Zusammenarbeit von ORF, Gesundheitsressort der Stadt Wien und Österreichischer Apothekerkammer ermöglicht. Ich bedanke mich bei meinen Gästen heute und verabschiede mich damit auch im Namen der Redaktion Christoph Lepprich und Walter Kerischer-Landrock. Auf Wiederhören sagt Ihr Radiodoktor Professor Manfred Götz.